Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit einer neuen BG Together Folge. Das ist eine kleine Aktion, die der Christian Renkel von Spielstil.net ins Leben gerufen hat. Da stellt er immer eine kleine Frage, die lese ich euch gleich auch noch allen vor. Und die bequatschen wir drei dann gleich wieder. Und wir drei sind der André, hallo.
Hallo.
Der Mono.
Hallo.
Und ich, der Dominik. Ja, haben wir sonst erstmal, bevor wir mit der Folge starten, irgendwelche Sachen, die wir kundtun möchten?
Nö.
Nö.
Ach, ich habe extrem wenig gespielt die letzten Wochen, von daher.
Also Mono und Nadja waren von gestern auf heute bei uns und da haben wir an gestern Abend seit wirklich langer Zeit mal wieder was zusammen gespielt. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber das war auf jeden Fall sehr schön und cool.
Seit Silvester.
Ja, ich meinte jetzt nur, Silvester war ja jetzt im Grunde eine Ausnahme, sage ich mal, aber das wir wirklich.
Ja. Du hast recht. Ich habe gemerkt, du bist ein großer Cat-in-the-Box-Fan.
Ich mag das Spiel, ich mochte nur euch drei als Mitspielende nicht. Da fühlte ich mich irgendwie wie 3-1 und nicht wie Cat in the Box. Oder ich war die Katze in der Box und ihr drei wart gegen mich.
Ja. Naja, also da stimmt ja, wir haben am Freitag auch noch in der Familie einen kleinen Spielabend gemacht. Da habe ich zum ersten Mal Council of Shadows mit mehr als 2 Personen gespielt. Und da gefiel es mir dann doch deutlich besser als beim ersten Mal. Also ich kann mir vorstellen, dass das richtige Potenzial erst rauskommt, wenn es zu viert spielt. Aber mal schauen.
Ja, können wir auch mal nachholen.
Ja.
Jo. Svenja und ich haben in letzter Zeit des Öfteren Hitster Summer Party gespielt. Und im Gegensatz zu der Schlagerversion, die ich ja nun mal mitgespielt habe, ist das aber auf jeden Fall wieder sehr lohnenswert. So von der Musikrichtung ähnlich zu dem ersten Teil. Ich habe den Eindruck, dass es moderner ist, also so mehr ab den 90ern dabei. Aber das macht auf jeden Fall wieder richtig Laune. Also wer einem das erste Hitster schon gefallen hat, dem kann ich das nochmal ans Herzen legen.
Ich wünsche mir immer noch die Hitster-Metal-Version, aber das werde ich wahrscheinlich nie bekommen.
Du kannst ja selber basteln.
Ja, habe ich auch schon mal überlegt.
Überhaupt keine Arbeit, sowas.
Na, ist überhaupt keine Arbeit und ich habe überhaupt keinen Vorteil dadurch, aber.
Nö. Ja. Was ich ansonsten natürlich noch jedem da draußen ans Herz legen kann, ist der 8. bis 11. August diesen Jahres, und zwar die nächste Auflage des Brettspielwochenendes in Arnsberg im schönen Sauerland. Wenn ihr da Infos zu haben möchtet, meldet euch gerne bei mir über einen der ganzen Kanäle, die wir so im Angebot haben, über die ihr uns auch liebend gerne jederzeit Feedback zukommen lassen könnt. Das wären unser Discord-Kanal allen voran, den wir, glaube ich, am aktivsten auch alle nutzen. Dann per E-Mail, per Blue Sky oder Mastodon, Twitter, ja, ich weiß nicht, ob ich das mitbekomme, Instagram haben wir noch, Spotify oder eine Sprachnachricht oder eine normale Textnachricht an die 0151 1697 6619. Und alles gibt's natürlich auch in den Shownotes, weil das kann man sich ja jetzt gerade so nicht merken und weiß trotzdem nicht, wie man uns findet.
Jo. Also die erste Sommerausgabe, Summer Party.
Ja, das stimmt. Ja.
Über die ersten beiden Summer Party.
Die waren ja nur im Februar jetzt zweimal und die nächste wäre dann jetzt halt schön im Sommer. Ich hoffe, wir zu angenehmen Temperaturen und nicht, dass man da irgendwie bei 35 Grad brütend über irgendwelchen Spielen sitzt.
Jo. Ja. Und wenn man da dann eine kurze Pause braucht, kann man sicherlich auch schön eine Runde drehen.
Das stimmt, ist ja
Kraft,
direkt am Waldrand.
Kraft für das nächste Coin zu sammeln.
Ja, oder 18XX oder auch einfach nur irgendein Partyspiel oder was auch immer. Es wird ja
alles
zum
wird
Glück
alles
gespielt. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sonst sagen, ich lese mal die Frage für diesen Monat vor. Es gibt Brettspiele mit unangenehmen Themen und solche, die noch einen großen Schritt weitergehen. Als Beispiel hätten wir ein demnächst startendes Kickstarter-Projekt zu Haus der 1000 Leichen, in denen wir irre spielen, die Menschen quälen und ausweiden. Oder auch ein Brettspiel über den aktuellen Krieg in der Ukraine. Benötigt das Brettspiel eine Beschränkung in der Thematik, um für dich als Spiel zu gelten? Wann ist die Grenze überschritten oder darf das Brettspiel alles? Ja, ich kann mit dem Spiel oder dem Film Haus der 1000 Leichen gar nichts anfangen. Aber André, du hast in unser gemeinsames Dokument schon ein bisschen geschrieben, dass du da einen kurzen Abriss zumindest geben kannst.
Ja, Also im Vorhinein würde ich sagen, dass wir uns dieser Frage ein bisschen differenzierter angehen, weil ich möchte jetzt nicht Haus der tausend Leichen und den Ukraine-Krieg in einen Topf werfen, weil das sind meiner Meinung nach zwei komplett verschiedene Sachen, die man auch komplett anders bewerten muss. Aber wir können ja gerne mal mit dem ersten Spiel anfangen, was wir da in der Frage genannt bekommen haben, das Haus der tausend Leichen. Zur kurzen Einordnung, Haus der tausend Leichen oder House of Thousand Corpses ist ein Horror-Splatter-Film aus den Anfang 2000er Jahren. Eher so im B-Movie-Bereich unterwegs vom Regisseur Rob Zombie. Falls dem hier niemand was sagt, ist nicht so wild. Hat nicht die tollsten Filme gemacht. Und das, der Film ist so gesehen popkulturell, hat so eine Art Kultstatus erreicht unter den Horrorfans. Aber auch unter den Horrorfans gibt's halt Leute, die lieben den Film und Leute, die hassen den Film, weil er halt auch, ja, von der Handlung locker auf den Bierdeckel passt.
Was ist denn dann die Handlung ganz grob? Also, falls man das noch gröber als diesen Bierdeckel sagen kann.
Ja, also von der Handlung her ist halt so dieser typische Horror-Trope, ein paar College-Kids ziehen los und werden abgeschlachtet. Ganz, ganz blöd gesagt, nein. Also es ist konkret, sind es, glaube ich, zwei junge Paare, die losziehen, um ein Buch über Kuriositäten zu schreiben. Da kommen sie dann in einer Kleinstadt an und sind dort und unterwegs nehmen sie dann eine Tramperin auf, die witzigerweise Baby heißt, also man merkt halt diesen Trash da drin auf jeden Fall. Und komischerweise bleibt dann das Auto stehen und komischerweise genau in der Nähe von dem Haus, wo Baby denn wohnt. Natürlich ist komischerweise auch Dreckswetter draußen. Und dann gehen sie halt in dieses Haus rein, um da zu übernachten oder um da eben auszuharren. Und dort treffen sie dann auf die Familie Firefly. Die vier kümmern sich dann darum, dass die vier jungen die jungen College-Kids keine gute Zeit haben, um es mal so zu nennen. Also das ist halt wie ich eben schon gesagt habe, eher so ein Splatter-Film. Also es wird dann sehr, sehr blutig. Weshalb er auch, ich weiß gar nicht, ob er in der ungeschnittenen Fassung überhaupt in Deutschland erhältlich ist. Und um jetzt die Brücke zum Spiel zu bringen, in dem Spiel spielen wir halt diese besagte Familie Firefly. Und das Spiel ist ein kooperatives Spiel, in dem wir halt zu viert einen der jeweiligen Killer spielen und unser Ziel ist es, möglichst viele Opfer niederzustrecken, beziehungsweise für Dr. Satan zu opfern oder beziehungsweise zu Dr. Satan zu bringen. Das habe ich jetzt von der Spielbeschreibung nicht so ganz genau herauslesen können. Und man muss halt aufpassen, dass man von der Polizei nicht gefasst wird, so nach dem.
Also mal ein kooperatives Spiel, wo man ganz eindeutig auf der bösen Seite ist.
Genau.
Ja.
Gibt doch auch Keep the Heroes Out, oder nicht? Ist man da nicht auch auf der bösen Seite sozusagen?
Ja, aber ich glaube, das kannst du dann doch nicht miteinander vergleichen. Nein. Da spielst du so ein niedliches Monster und sorgst dafür, dass die Leute dein Dungeon in Ruhe lassen. Ich glaube, das ist ein anderes Kaliber.
Ja, aber theoretisch, wenn man jetzt einfach nur mal den Standpunkt vergleicht, das ist dasselbe.
Ja.
Und dass natürlich das Spiel jetzt, also Haus der tausend Leichen, jetzt natürlich ganz anders aufgebaut ist und ein ganz anderes Artwork hat und sich natürlich auch an ganz andere Leute richtet, als jetzt, Helden müssen draußen bleiben.
Aber ich gucke keine Horrorfilme eigentlich, habe ich immer Angst sonst.
Ja. Geht mir ähnlich, deswegen habe ich den auch nicht gesehen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, nimmt der Film sich dann auch, also ist jetzt kein Comedy-Film, aber wenn du sagst Splatter und so weiter, ist das jetzt auch kein todernster Film in dem Sinne, nicht?
Nein, also alleine wenn du dir die Personen schon anguckst, also der Otis ist halt so, ja, komplett weiß, also so ein Albino, hat so ein, ich glaube, ein umgedrehtes Kreuz auf der Stirn. Die Mutter ist auch komplett wirsch. Baby ist halt so dieses typische hotte Girl und ja, der Clown, Captain Spaulding, ne? Also das ist halt alles, es ist halt alles klischeehaft und nicht super ernst, auch wenn es halt super brutal ist. Und in die Richtung würde ich es halt auch sehen. Also da darf man jetzt meiner Meinung nach bei dem Spiel nicht bewerten, dass man wirklich, so wie es in der Frage steht, irre spielt, die nur dazu da sind, um Leute auszuweiden, sondern man hat halt einfach ein Spiel zu einem popkulturell schon sehr bekannten Film gemacht. Oder man möchte das machen, sagen wir mal lieber so.
Also ein sehr ernstes Thema ist natürlich der andere Punkt, der da angesprochen wurde mit dem Ukraine-Krieg. Da vertritt man ja auf der einen Seite auf jeden Fall einen Irren. Mhm. Ich glaube, also das bin ich mir ziemlich sicher, dass er das ist. Und ja, also ich spiele ja viel in der Richtung. Ich habe da meine ziemlich eindeutige Meinung dazu. Aber da können wir uns ja langsam erstmal hin vorarbeiten. Also André, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hättest du kein großes Problem damit, dieses Spiel zu spielen mit über Haus der tausend Leichen und würdest jetzt nicht sagen, dass schießt übers Ziel hinaus.
Nee, also mein persönlicher Standpunkt ist da halt wirklich, dass Spiele aller Art, also ob es jetzt Brettspiele sind, ob es Videospiele sind, Filme, Musik, dass es halt alles ein Teil von Kultur ist, jetzt in dem Fall Popkultur und Brettspiele ja auch immer wieder das Thema haben, ein gewisses Kulturgut zu sein. Und dann müssen da auch künstlerische Freiheiten da sein, solange es irgendwie gesetzlich im Rahmen bleibt. Also wenn jetzt natürlich rauskommt in diesem Spiel, sind die Opfer alles Kinder oder sowas, dann müsste man nochmal drüber nachdenken. Wobei, da gibt es natürlich auch popkulturell wirklich großen Horrorfilm oder Horrorbuch, wenn man jetzt an S denkt. Wo ja auch Kinder die Protagonisten sind. Aber da steht man ja nicht dann auf der Seite des Killers. Also da würde ich mir dann doch schon Gedanken drüber machen, wenn das so wäre. Wenn ich da jetzt irgendwie Killer spiele, die sowieso schon so ein bisschen überzeichnet sind und mir da irgendwelche dämlichen College-Kids fange, das ist so weit, also meiner Meinung nach, so weit weg von der Realität im Gegensatz zu dem Ukraine-Spiel oder Ukraine-Kriegsspiel, dass ich da überhaupt keine Probleme mit hätte. Aber kommt halt drauf an, ob das Spiel überhaupt gut ist oder nicht. Das ist mal jetzt mal ganz
davon ab. Ich glaube, ich find gut, was du gesagt hast, dass das so weit weg von der Realität ist. Und wenn man das zu ernst nimmt beim Spielen, dann hat man vielleicht selber auch einfach schon ein Problem, nicht? Also unabhängig von dem Spiel, weil ich habe mir auch, wenn man sich auch die Grafik von dem Spiel anguckt, da ist das auch alles sehr überzeichnet, wie du gesagt hast, nicht? Und wenn man das zu abstrahieren weiß, was eigentlich jeder können sollte, dann
genau, also es gibt ja sowas wie einen Jugendschutz nicht ohne Grund. Und das ist nun mal ein Spiel, das richtet sich an eine ganz bestimmte Personengruppe. Und zwar, es sind halt die Horrorfans. Und warum dürfen die nicht mit einem Spiel beglückt werden? Ich meine, wir Science-Fiction- oder Fantasy-Fans, wir haben eine ganze Reihe an Spielen, eine ganze Reihe an schlechten Spielen, aber auch eine ganze Reihe an unfassbar guten Spielen. Und warum sollte man dann kein Horrorspiel machen? Ich erinnere mich jetzt gerade noch an ein, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon draußen ist, oder ob das, ich glaube, das kam letztes Jahr raus, dieses Terrorscape, wo man asymmetrisch einer spielt den Killer und die anderen die Opfer, die weglaufen müssen. Es geht ja in eine ähnliche Richtung. Und ja, wie gesagt, ich bin da auch dabei, man muss das irgendwo abstrahieren können. Wenn das geht, kann man es gerne spielen. Und wenn man das nicht mag, dann soll man es halt im Regal stehen lassen. Dann braucht man es sich nicht kaufen. Meiner Meinung nach hat das halt genauso eine Daseinsberechtigung wie halt Horrorfilme. Und ja, es wird dann halt die Frage der Zeit sein, ob das Spiel sich trägt, ob das überhaupt gut ist oder ob es halt über den Shock-Value nicht hinauskommt, dass es halt mal ein bisschen brutaler ist.
Was ich ganz interessant fand, was du gesagt hast, ist Jugendschutz, das gibt's gar nicht für Brettspiele, ne? Ist jetzt ein anderes Thema. Können wir mal was anders drüber reden. Aber so ich als 12-Jähriger könnte in den Spieleladen laufen und mir das kaufen, nicht? Sozusagen.
Ja gut, die Verlage schreiben ja häufig was, eine Empfehlung drauf, aber ich glaube, die ist ja nur eine Empfehlung, ne?
Moment. Na gut, das weiß ich gar nicht. Ich verstehe das immer so, dass sich das meistens auf die Regeln bezieht. Oder die.
Ja, Regeln, wobei manche, wenn sie wissen, dass welches Publikum sich das richtet, schreiben sie 14 drauf, weil dann muss, glaube ich, keine gesonderte Prüfung sein wegen Kleinteilen oder sowas.
Ja, fand ich aber interessant, weil für 12-Jährigen wäre das wahrscheinlich nichts, nicht? Oder 10.
Ja, stimmt. Über sowas habe ich mir jetzt auch gar keine Gedanken gemacht. Stimmt. Das ist nie irgendwie ein Riesensymbol drauf, hier Achtung ab 18. Aber dasselbe Problem hätten wir ja dann auch mit Kriegsspielen.
Ja, das ist gilt jetzt für Spiele allgemein. Ja.
Um dann mal die Brücke zu der zweiten Frage oder zum zweiten Spiel aus dem Thema zu behalten.
Ja, also grundsätzlich sehe ich das für Spiele allgemein so, solange die im rechtlich erlaubten Rahmen sind, können die Spiele das machen, wie sie möchten. Und gerade mit dem Hintergrund, den du ja auch schon angesprochen hattest, André, mit Kulturgut, dass man ja das Spiel eigentlich als Kulturgut mehr darstellen möchte und dass es auch in der Bevölkerung ankommt, dass es ein Kulturgut ist, dann müssen sich Spiele auch mit ernsthaften Themen oder halt, ja, ernsthaft sei jetzt mal bei dem Haus der tausend Leichen dahingestellt, aber auch damit auseinandersetzen. Und das muss dann halt auch ernst genommen werden. Wenn man dann sagt, ja, nee, also das ist jetzt aber kein Spiel mehr oder kein schönes Thema mehr für ein Spiel, aber gleichzeitig dann zu verlangen, dass das ein Kulturgut ist, das finde ich dann oder fände ich dann nicht angemessen. Also ich selber spiele ja mittlerweile auch viele, ich sag mal, Wargames, wobei da wird ja auch viel unterschieden etc., und habe da grundsätzlich kein Problem mit. Bei mir kommt auch der Hintergrund doch dahin zu, dass ich mich dann viel mit der Geschichte auseinandersetze. Jetzt gerade spiele ich ja viel die Coins. Ich hatte ja mit der Distant Plane angefangen, was ja den Afghanistan-Krieg nach 9/11 thematisiert. Und dann habe ich da halt nochmal eine Doku mir drüber angeschaut und habe dann viel mehr nochmal verstanden, was dann da damals wirklich abgelaufen ist. Weil damals, als das war, 2001, da war ich 12 Jahre alt. Da habe ich halt mitbekommen, oh Kacke, da sind welche in die Türme reingeflogen. Und danach war halt dann der Krieg in Afghanistan. Aber als 12-Jähriger habe ich das nicht so verarbeitet oder mitbekommen, wie es war. Und von daher finde ich, dass sowas ruhig verarbeitet werden kann. Aber hier im Beispiel Ukraine-Krieg bin ich der Meinung, das ist viel zu früh. Weil ja, es ist klar, dass wer der Aggressor ist und wer die Scheiße da verzapft hat. Aber trotzdem, um es vernünftig aufzuarbeiten, das ist ja noch gar nicht möglich. Das ist ja ein nach wie vor andauernder Konflikt bzw. Krieg. Und den kann man meiner Meinung nach nicht vernünftig in einem Spiel jetzt schon verpacken.
Na gut, ist 9/11 denn schon abgeschlossen? Oder spüren wir da nicht immer noch die Auswirkungen?
Da bei Distant Plain geht es ja wirklich um den Afghanistan-Krieg, der dann halt, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, bis wann das Spiel das befasste. Ich glaube bis 2018. Und die haben halt den Handlungsstrang bis dahin dann wirklich abgeschlossen gehabt. Und was willst du beim Ukraine-Krieg jetzt groß machen? Das Einzige, was halt abgeschlossen ist, du kannst sagen, okay, die ersten paar Monate, bis die Ukraine angefangen hat, sich stark zu verteidigen. Aber grundsätzlich einen aktiven Konflikt so abzuhandeln, halte ich erstmal für fragwürdig.
Das hat ja auch schon 2014 begonnen, nicht? Das ist schon was her mit der Besetzung der Krim und so weiter. Aber
das Spiel heißt aber Putins War 2022. Also es ist
nein, ich wollte jetzt halt auch darauf hinaus, dass wenn das in der Zeitgeschichte ist, ist ja, finde ich, es schwierig, einen Anfang und ein oder auf jeden Fall ein Ende zu fassen, ne?
Ja.
Und ich bin, ich.
Ja. Ja, also sagen wir mal, wir gehen mal lieber in die Richtung, ob Spiele die Kriegsthemen allgemein behandeln dürfen, anstatt dass wir uns jetzt hier an diesem einen so aufhalten. Ja,
also ich hätte dazu auch gesagt, ich stehe da vollkommen hinter, dass es so ein Spiel geben darf oder auch geben sollte in Zukunft. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass wir da noch zu sehr im aktuellen Krieg drin sind, als dass ich es spielen würde oder dass ich es spielen möchte. Oder auch, wie du schon sagtest, als dass es dann wirklich eine gute Abhandlung oder eine gute Behandlung von dem Thema wäre. Aber ja, genau. Lass uns mal ein bisschen allgemeiner werden.
Also ich glaube, ich sehe das ein bisschen, also ich würde kein Spiel verbieten oder so. Oder nur sehr spezielle vielleicht. Aber ich sehe das vielleicht ein bisschen kritischer. Sagen wir mal, denken wir mal 5 Jahre weiter, 10 Jahre weiter oder so. Oder bei Labyrinth oder so ist das ja zum Beispiel auch so ähnlich. Man kann da ja auch die Rolle des in Anführungszeichen Bösen einnehmen, nicht?
Und wenn wird dann nicht damit 2-Personen-Spiel und wird sie einnehmen müssen.
Ja, ja, genau. Aber besteht nicht da die Gefahr, dass man dass im Nachhinein irgendwie durch das Spiel rechtfertigt, dass man dann Motive aufgezeigt werden, warum mache ich das jetzt? Und dass man das dann sozusagen die Position ja im Nachhinein rechtfertigt. Also sagen wir mal in diesem Ukraine, ich habe mir das nicht angeguckt, das Ukraine-Spiel, weil das ist, wäre mir auch ja nicht zu früh, will ich nicht sagen, aber es ist viel zu aktuell auch, ne, wie André schon gesagt hat. Dabei besteht da nicht die Möglichkeit, dass man die Position dann da irgendwie ja bestätigt.
Es kommt halt darauf an, wie es aufgearbeitet ist, ne?
Ja, genau. Und den Punkt wollte ich machen. Also man muss da schon aufpassen. Und man kann nicht einfach nur sagen, okay, Spiele dürfen das alles und sollten das alles machen. Sondern ich denke, man muss dann schon aufpassen.
Also die Spiele, die ich halt kenne bisher, von die ich auch hier im Regal stehen habe, die haben immer eine historische Einordnung und wie es dazu was geführt hat. Man merkt da schon, dass wenn man sich die anguckt, dass viele sind halt von US-Amerikanern erstellt worden und gerade wenn es ein Konflikt ist mit den US-Amerikanern, dass das nicht ganz so objektiv vielleicht geschrieben ist, wenn es von jemand anderem wäre. Aber es ist immer noch ziemlich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht neutral ist, aber man merkt halt immer so bei so manchen Text oder Passagen dann halt schon, dass die amerikanische Sichtweise auf die amerikanische Handlung beziehungsweise das Weltgeschehen halt mit dabei drin ist. Aber das kann man jetzt natürlich auch schlecht sagen grundsätzlich. Dafür muss man ja sich viel mehr mit dem Spiel jeweils auseinandersetzen. Aber die Gefahr besteht natürlich grundsätzlich, dass das quasi die böse Seite als die Guten dargestellt werden.
Ja, oder dass ich wollte vielmehr sagen, dass wenn ich die böse Seite ist auch ein doofes Wort in dem Zusammenhang, aber wenn ich die spiele, dass ich das dann anfange, mir fällt nicht das passende Wort ein, aber dass ich das dann anfange zu rechtfertigen, ne? Auch mental. Und dass ich dann sage, ah ja, das war richtig. Und dann denke ich nachher auch, war das in der Realität richtig. Ne? Das meine ich. Und da finde ich zum Beispiel, und die historische Einordnung ist gut, aber die muss man auch erstmal lesen. Ne? Ich finde, das muss im Spiel, dass die historische Einordnung, die zählt ja nicht zum Kulturgutspiel, würde ich sagen. Oder zum Spiel an sich, sondern das muss im Spiel, muss das verankert sein. Und da finde ich, ich kenne das Spiel nicht, aber in Weimar kannst du ja nicht die NSDAP spielen. Und ich finde, das ist elegant gelöst.
Ja, das hat ja da mehrere Gründe. Also ganz vor allem, dass Matthias Kramer ja wollte, dass er nicht möchte, dass jemand die NSDAP spielt.
Ja, genau. Und das finde ich da elegant gelöst. Dass da, ja. Du kannst sie nicht spielen und alle haben verloren, wenn die gewinnen oder was nicht.
Genau, richtig. Es hängt da ja auch noch den historischen Hintergrund. Du fängst ja mit der Gründung der Weimarer Republik an und die NSDAP spielt ja quasi nur in den letzten 2 bis 3 Jahren wirklich eine Rolle. Das heißt, die Person, die dann spielen würde, hätte 5 von den 6 Stunden, grob in den Raum gestellt, quasi nichts zu tun, weil sie nicht existent ist. Das wäre ja auch noch ein großes Problem dann im Spiel, was ja so wirklich elegant gelöst wurde.
Ja, also ich sei jetzt dahingestellt, warum er das so gemacht hat, das weiß ich nicht. Vielleicht aus beiden Gründen, ne, wenn du das weißt.
Ja, das steht auch in dem Begleitheft so drin, dass es halt diese beiden Gründe sind.
Ah, okay. Und da finde ich fast den, sagen wir, die NSDAP wäre von Anfang stark genug gewesen, dass der Spieler, dann finde ich den anderen Punkt finde ich wichtiger. Und da finde ich, ist das gut aufgearbeitet. Und dann kann man auch so ein Thema also vor allem ist jetzt ja auch in dem Sinne kein schlimmes Thema, aber dann kann man auch so Themen behandeln, wenn das auch spielmechanisch umgesetzt wird. Ist natürlich schwierig, aber
ja. Genau. Aber dieses Problem oder vor dem Problem stehen ja nicht nur die Spiele. Wenn man das jetzt mal wirklich ein bisschen großflächiger betrachtet, es gibt ja auch wahnsinnig viele Kriegs- oder auch Antikriegsfilme, die vor diesem selben Thema stehen. Glorifiziere ich jetzt den Bösen, gebe ich ihm irgendeinen Grund oder eine Rechtfertigung für seine Taten, oder glorifiziere ich die Guten, die ja meist auch nicht immer hundertprozentig gut sind. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man das schon, also man darf sowas nicht verbieten. Es muss sowas geben, meiner Meinung nach. Aber man muss dann halt auch ein großes Augenmerk darauf legen, ist das wirklich gut? Oder ist es schlecht gemacht? Und
es darf halt nicht für links- oder rechtsradikale Zwecke missbraucht werden können.
Genau, im Grunde, ne? genau auf den Standpunkt wollte ich hinaus. Also es muss dann, ja, vielleicht brauchen wir wirklich in Zukunft, wenn man das Brettspiel weiter oder noch weiter ausweitet als Kulturgut, vielleicht braucht man wirklich eine unabhängige Prüforganisation, wie es halt auch in allen anderen Bereichen gibt, in der Musik, im Bereich der Videospiele, im Bereich der Filme, gibt's ja überall, dass man da irgendwie ja eine unabhängige Prüfung hat, die dann sagt, nee, so ein Spiel bringst du jetzt und kannst du nicht rausbringen auf dem deutschen Markt, weil Grund XY, es ist halt nicht so aufbereitet, wie es sein müsste, um so ein Thema zu behandeln.
Aber wo du die Filme angesprochen hast, da ist mir zuerst im Westen nichts Neues eingefallen, der ja letztes Jahr von Netflix neu aufgelegt wurde. Und den hatte ich dann auch gesehen und da merkt man am Anfang wirklich so die Euphorie bei den jungen Burschen, die da kriegsbegeistert sind und wir machen das jetzt. Und dann merkt man aber auch sehr schnell, was das wirklich für die bedeutet hat. Ich meine, gerade der Erste Weltkrieg, der war ja mit dem Stellungskrieg richtig barbarisch und auch mit den ganzen Giftgasattacken etc. Und der hat ja sehr deutlich auch gemacht, dass Krieg einfach keine Lösung ist und war sehr deutlich auch mit dem, was dargestellt wurde. Und da finde ich, bieten Spiele halt auch eine Möglichkeit, wenn man sich darauf einlässt, sie halt auch entsprechend zu betrachten. Und um auch nochmal auf das zurückzukommen, was Mono eben ja so angedeutet hatte, von wegen, dass man da ja dann die vermeintlich böse oder falsche Seite spielt, das sei ja auch immer mal dahingestellt, ob das immer so richtig dargestellt wird. Meine Erfahrung mit diesen Spielen ist ja auch eine, dass man oft gemeinsam eigentlich dieses Spiel spielt, auch wenn einer die eine Seite und der andere die andere Seite spielt und man sich dann darüber berät, was jetzt halt hier taktisch möglich wäre, was man machen könnte. Aber trotzdem waren sich die Personen, mit denen ich sowas bisher mal gespielt habe, vollkommen bewusst, was das bedeutet hat zu dem Zeitpunkt damals und niemand das gut heißt, aber es war halt, was aber auch dazu geführt hat, dass ein gewisser Table Talk stattgefunden hat mit dann Infos. Ach, wusstest du, dass damals hier im Ersten Weltkrieg das so und so abgelaufen ist oder dass das zu dem und dem geführt hat, dass man sich da selber über die Geschichte ausgetauscht hat. Das finde ich ist auch noch ein sehr interessanter Aspekt bei diesen Spielen, den ich bei sonst keinem Spiel so erlebt habe. Auch so ein gemeinschaftliches Erleben des Spiels, was da viel mehr im Vordergrund steht als bei sämtlichen Heroes, die ich sonst so kenne.
Ja, aber
wo ich mich auch daran ja mache.
Achso, nee, ich wollte nur sagen, ja, da gebe ich dir recht, aber du spielst ja auch nur mit Leuten, mit denen du normalerweise, sage ich mal, auch privat gegebenenfalls zu tun hättest, auch wenn du die nicht kennst, ne? In der Regel, ne? Aber das kann ja natürlich auch eine ganz andere Gruppe sein, die dann genau denkt, ah ja, das ist richtig. Genau, aber und da schreiben doch immer alle, sagen doch immer alle und da stimme ich in dem Fall tatsächlich auch zu. Einen Film gucke ich mir passiv an, ein Buch lese ich passiv. Ne, da treffe ich keine Entscheidung, aber im Spiel treffe ich ja die Entscheidung, bringe ich den um oder nicht. Ne? Und da kann vielleicht ja auch das Spiel, deswegen würde ich auch nicht grundsätzlich irgendein Spiel verbieten, ne? Aber da kann natürlich auch ein Spiel seine Stärken oder ein Brettspiel das gilt jetzt auch für Computerspiele, aber bei Brettspielen hat man dann noch mehr das, was du jetzt gerade zuletzt besprochen hast, dass man da noch mehr in der Gruppe diskutiert, seine Stärken ausspielen.
Ja, und wo du ja gerade Computerspiele oder Videospiele allgemein ansprichst, das ist ja richtig krass, da gibt's ja genug Spiele, wo man selber dann die Maus betätigt oder irgendeinen Knopf drückt, um die andere Person dann halt virtuell zu erschießen. Und das ist ja eigentlich nochmal viel deutlicher dann visualisiert, als wenn ich jetzt bei so einem Spiel einen Pappmarker von rechts nach links verschiebe oder runternehme. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, bei Computerspielen stellt man sich nicht die Frage in diesem Ausmaße, wie es halt bei Spielen wahrscheinlich viele sich stellen, die dann zum ersten Mal mitbekommen, dass sowas thematisiert wird.
Ja, wobei die Killerspieldebatte ist ja immer da. Und deshalb deshalb sehe ich das auch so liberal, weil ich bin ich komme ja eigentlich mehr aus dem Videospielbereich und bin ja erst noch nicht so lange wirklich im Brettspielen drin. Und ich habe mich damit halt schon immer konfrontiert gefühlt. Ich habe damals Counter-Strike gespielt und du bist halt als Killer abgestempelt. Und ich denke, dass klar, man kann so ein Spiel dazu sehen, man kann es dazu missbrauchen. Es kann auch im Endeffekt der letzte Kipppunkt sein, um seine Meinung zu ändern, um ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen. Das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist meiner Meinung nach auf keinen Fall der Grund, um ein solches Verhalten zu erlernen. Und so sehe ich es halt dann auch bei den Brettspielen. Deswegen meinte ich eben auch, ich fände es dann wichtig, dass diese Spiele auch wirklich dann gut gemacht sind und sowas nicht glorifizieren können, durch dann vielleicht auch gewisse Prüfungsgremien, wie ich eben ja schon sagte. Und ja, ich weiß nicht, deswegen sehe ich das halt alles ein bisschen entspannter oder liberaler, dass man. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt jemand in dem Fall von dem Ukraine-Krieg Putin spielt, klar, wenn es gut gemacht ist, kann man vielleicht die Vorhergehensweise besser verstehen, warum er gewisse Entscheidungen trifft und warum er das so macht. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand, der vorher komplett auf der Seite der Ukraine stand, dieses Spiel spielt und danach sich denkt, vielleicht hatte der Drosse doch recht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das sind höchstens Leute, die dann auf der Kippe stehen und die man dann durch eine gute Spielmechanik mitnehmen muss.
Klar, du kannst halt, es ist jetzt nicht so, dass man da, man spielt einmal das Spiel und legt einen Schalter um und denkt sich, ja, nee, das, so meinte ich das auch, glaube ich, eher nicht. Aber
also was mir bei Labyrinth damals bewusst wurde, also für diejenigen, die das nicht kennen, man spielt halt einmal die US-Amerikaner, auch nach 9/11, oder die Dschihadisten und das halt aber auf die gesamte Welt verteilt gesehen. Da wurde mir dann auch mal wirklich bewusst, was das bedeutet, was die US-Amerikaner immer wieder versucht haben oder auch immer wieder versuchen, dass sie sich in alle möglichen Konflikte einmischen, um dann da versuchen, ihre Demokratie zu installieren und dann stellen sie doch wieder fest, oh, das ist überhaupt nicht gut, was wir hier machen. Und dann hauen sie wieder ab und dann ist das nächste Land in einem chaotischen Zustand hinterlassen worden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie das probiert haben. Das haben sie zweimal in Afghanistan probiert, das haben sie in Vietnam probiert. Und die Geschichte wiederholt sich da halt einfach immer wieder. Und das ist mir da so richtig wirklich bewusst geworden, was das bedeutet hat. Und dass nicht zwangsweise unser westliches Denken immer das Richtige ist. Genauso heißt es natürlich nicht, dass das, was die Dschihadisten machen, der richtige Weg ist. Aber man, also mir hat das nochmal einen ganz anderen Blick darauf gegeben, wie gewisse Weltsituationen überhaupt zusammenhängen. Warum gibt es in gewissen Regionen immer wieder Konflikte? Und ohne, dass ich diese Spiele kennengelernt hätte, würde ich mich dafür heutzutage, glaube ich, nicht so interessieren, um mich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist jetzt halt wieder, was bei mir so dazu geführt hat. Das mag ja bei anderen wieder ganz anders sein.
Ja, ich glaube, man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass die Leute auch ein bisschen was in der Birne haben, die meisten ein bisschen was in der Birne haben, die Spiele spielen. Also, dass man das eigentlich wahrscheinlich über 90% das auch vernünftig abstrahieren können, was sie da gerade machen oder was sie da gerade spielen. Auch, um wieder komplett zurückzugehen bei dem Haus der 1000 Leichen, dass man da abstrahieren kann, dass man hier jetzt gerade einen Film nachspielt, beziehungsweise ein Filmszenario nachspielt.
Also grundsätzlich muss ja jede Person für sich selbst erstmal entscheiden, ob sie Interesse an diesem Thema im Spiel hat. Sei es, ist es jetzt halt ein Kriegsthema, so ein Splatterfilm, oder dass man irgendeine schöne Landschaft sich da aufbaut. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich möchte mich in meiner Freizeit nicht mit einer Kriegsthematik oder Konfliktsituation auseinandersetzen. Da möchte ich halt den Kopf frei haben und irgendwas Schönes spielen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ich musste da jetzt die ganze Zeit, deswegen war ich ein bisschen ruhiger. Die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich hatte überlegt, ob ich da mit euch mal drüber gesprochen hatte oder nicht, aber ich hatte da einen Podcast gehört. Das war vom Brettspiel-News-Podcast oder so, ist schon ein Jahr oder zwei oder so her. Da hatten die mal eine Folge zu Spielen im Dritten Reich. Also Gesellschaftsspiele, die im Dritten Reich erschienen sind, nicht über das Dritte Reich gehen. Weil es gab da wohl eine Ausstellung in irgendeinem Museum oder so. Die fand ich gut, kann ich auch eben, mache ich jetzt Werbung, kann ich ja ans Herz legen, die zu hören. Und das sind zum Beispiel, ich blätter da gerade mal durch, ne, da kannst du zum den Beispiel.
Kannst du mir ja geben, dann packe ich den mit in die Shownotes.
Die Gulaschkanone spielen, ein Heerversorgungsspiel und so. Also da wurden Spiele tatsächlich ja auch genutzt, um die Bevölkerung einzustimmen, nicht? Oder das ASS. Ja, genau. Und solche Spiele, sollten die heutzutage nochmal erscheinen? Also jetzt nicht einfach eine Neuauflage oder so, aber ein Spiel, was so Propaganda betreibt, finde ich, die sollte man schon in eine gewisse Art, wenn Propaganda in irgendeine Richtung, ist mir egal, in welche, sollte man schon so nicht.
Ja, also Propaganda nehme ich ja, so wie ich Propaganda verstehe, ist das ja eher von links- oder rechts autonomen Regierungen. Und dementsprechend gehört das für mich nicht als Spiel umgesetzt. Hatten wir ja auch eben gesagt, dass das halt nicht zu sowas genutzt werden darf. Weil das schadet dann dem Brettspiel auf jeden Fall. Und Spiele als Brettspiel bzw. allgemein Kulturgüter dürfen nicht zu Propagandazwecken missbraucht werden. Was natürlich in gewissen Staatsformen trotzdem halt gang und gäbe ist, weil es halt dafür halt genutzt wird. Dafür ist es halt auch noch Propaganda.
Wobei das ja natürlich häufig auch ein fließender Übergang ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas heute auch gar nicht mehr so wirklich funktioniert. Da bin ich jetzt, um ehrlich zu sein, ein bisschen blauäugig, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Dynamik des Internets, auch wenn es halt wirklich ein großer Scheißhaufen mittlerweile ist, das Internet, aber dass da sich sehr viele Stimmen direkt dann gegen solche Spiele aussprechen würden, sodass man das dann, glaube ich, sehr schnell mitkriegt, wenn dort irgendein.
Du musst bedenken, wenn das wirklich richtig Propaganda ist, ist das in einem totalitären System, was sich von der Außenwelt abgeschottet hat.
Ja,
Guck dir Russland oder China an.
Ja, das
stimmt. Die Leute kommen nicht so leicht an andere Informationen, ne?
Ja. Ich hatte jetzt halt, glaube ich, auch eher an den an so ein Vorstudium gedacht. Also wenn jetzt, was weiß ich, wenn die AfD jetzt auf einmal das nächste wir schicken Personengruppe XY nach Hause Spiel herausbringen würde und das in irgendwas verstecken würde. Also ich glaube nicht mal, die sind so dumm, das so plakativ zu machen, aber wenn man das jetzt in irgendwas verstecken würde, ich glaube, sowas würde rauskommen.
Ja, also in einem normalen Rechtsstaat, ja, da bin ich mir auch sicher,
In die Richtung hatte ich eher gedacht, ja, klar. Okay. Wenn jetzt in Russland irgendein Spiel rauskommt, was Putin verherrlicht, das kommt da raus und es wird gespielt.
Ja, ich glaube, man muss dann da tatsächlich, man muss das spielmechanisch, wie ich schon mal gesagt habe, auch alles gut umsetzen und dann, finde ich, können auch kritische Themen und dann, finde ich, sollten auch kritische Themen. Um ein abschließendes Fazit, sollten dann auch behandelt werden. Ne? Und klar, wenn es so ganz triste, simple Propaganda ist, dann fällt das natürlich sofort auf. Aber wenn es jetzt einfach nur der Ukraine-Krieg ist, ne, dann müssen das erstmal auch ein paar Leute spielen und da muss man auch ja, da muss man ja vermutlich jede einzelne Karte genau ins Visier nehmen. Ne? Wie spielt man zum Beispiel als Russland? Ne? Wird das irgendwie gerechtfertigt, was man da macht? Ne? Wird dann da irgendwie ne? Werden vielleicht wird die Ukraine vielleicht als faschistisches Regime dargestellt oder so, nicht? Und das muss dann da schon.
Ja. Wobei man das, ja, wobei man da ja dann wahrscheinlich, oder gerade bei solchen Spielen, ich habe selbst so eins noch nicht, oder doch, Dominik, wir haben Watergate gespielt, glaube ich, ne?
Wir haben irgendein kleines Mal gespielt.
Ja, aber sonst habe ich mich mit solchen Spielen halt auch noch gar nicht befasst. Deswegen weiß ich jetzt nicht, würdest du da nicht eventuell auch drauf achten, aus welchem Land das kommt? Also wenn jetzt ein Spiel zum Ukraine-Krieg aus Russland kommt, dann würde ich, glaube ich, eher hellhörig, als wenn es aus der Ukraine käme. Wobei da natürlich dann auch schon wieder so ein bisschen Verherrlichung ja, da klar, sein könnte. Auf jeden Fall.
Aber es mittlerweile, also wenn das ein russischer oder ein ukrainischer Verlag zum Beispiel ist, wäre man auf jeden Fall schon mal hellhöriger, ja. Aber auch wenn es nicht aus einem anderen Land kommen würde, glaube ich. Weiß ich ja nicht unbedingt, wer das Spiel gemacht hat, ne? Aber ja, ich finde es auch ein schwieriges Thema und tatsächlich, ich spiele sowas auch eher nicht einfach. Dass ich mag gerne, wenn es etwas älter in der Geschichte ist. Dann ist es für mich abgeschlossen, so.
Also wenn ich jetzt unser Gespräch richtig alles zugehört habe, sind wir ja eigentlich alle relativ liberal dem Thema entgegen, stehen dem Thema liberal entgegen, denken, dass sowas auf jeden Fall nicht verboten werden darf und würden eher sagen, dass es da dann, dass sowas einfach vernünftig aufgearbeitet werden muss, oder?
Ja. Finde ich ein schönes Fazit. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, an euch da draußen, lasst uns mal wissen, wie ihr das Ganze seht. Mhm. Über einen der genannten Kanäle von ganz am Anfang schon. Schaut einfach in den Shownotes nach, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.